du hast nicht die Kontrolle darüber, wie du dich ernährst, weil du in einem Ernährungssystem aufgewachsen bist, das dir einfach bestimmte Verhaltensweisen antrainiert hat. Und die hat sich die Industrie ausgedacht.
Geschmacksverstärker.
Der Foodwatch Podcast.
Gemeinsam mit euch entlarven wir die Tricks der Lebensmittelindustrie und machen uns stark für gesundes und nachhaltiges und ehrliches Essen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Andreas von Foodwatch und heute geht's um große Fragen. Zum Beispiel, was hat Markus Söder gemeinsam mit der Tierschutzaktivistin, die militante Veganerin? Warum sollten wir uns alle weniger schämen, wenn es ums Essen geht? Und warum ist Nestlé genauso schlimm wie Marlboro? All diese Fragen beantwortet mir Chris Mittmann, Geschäftsführer von Foodwatch. Hi Chris.
Hallo Andreas.
Ja, um die Fragen geht es nämlich alle in deinem neuen Buch, das gerade erschienen ist, ne? Ja. Herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön. Ja, es ist ein bisschen aufregender Moment, muss ich sagen. Man arbeitet ja doch recht lange an so einem Buch und dann ist auf einmal ist es da. Man hält es in den Händen und denkt, okay, krass, jetzt ist es soweit.
Krass, das Buch ist da. Könnt ihr jetzt im Buchladen bestellen. Könnt ihr auch bei uns auf der Seite auf foodwatch.de ist direkt ein Link zum Bestellen. Titel ist Bad Food, wie wir die Kontrolle über unsere Ernährung zurückgewinnen. Chris, wie wir die Kontrolle über unsere Ernährung zurückgewinnen. Ich könnte mir vorstellen, einige, die jetzt zuhören, denken so, ja, weiß ich jetzt nicht. Also ich habe doch schon auch noch selber die Kontrolle darüber, was ich kaufe und was ich esse. Was meinst du damit, wie wir die Kontrolle über unsere Ernährung zurückgewinnen?
Ja, natürlich, wenn du das so fragst, dann klingt das erstmal, ne, was will der Mietmann da jetzt schon wieder? Erstmal ist es, glaube ich, so, dass ich erlebe ich in vielen Gesprächen mit Verbraucherinnen und Verbrauchern, dass es eine große Verunsicherung gibt. Also so eine Art Kontrollverlustgefühl von, was ist jetzt eigentlich die richtige Ernährung? Mm. Also wenn ich mich gesund ernähren will, welches von den Superfoods soll ich denn jetzt zu mir nehmen, die da im Supermarkt oder im Internet mir die ganze Zeit vor die Nase gehalten werden? Oder auch, wenn ich jetzt tatsächlich den Tieren was Gutes tun will, welches Produkt ist denn jetzt eigentlich das Richtige? Und diese große Verunsicherung, die wir spüren, das ist, glaube ich, schon so eine Art Kontrollverlust, dass man eigentlich sagt, eigentlich habe ich die Sache nicht so richtig im Griff. Und dann ist es aber so, dass natürlich auch von politischer Seite eine wahnsinnige Hetze rund ums Essen gemacht wird. Also werden wir sicher noch drüber sprechen, Fleischverbote, die es gar nicht gibt, die von rechter bis rechtsextremer Seite immer wieder zum Thema gemacht werden. Da geht es aber auch gar nicht ums Essen, sondern eigentlich nur um, sagen wir mal, Machtausbau, Machterhalt, Wählerstimmen, Popularität, Reichweite. Das erzeugt eine wahnsinnige Verunsicherung und auch einen Kontrollverlust. Und am Ende würde ich sagen, nee, Andreas, du hast nicht die Kontrolle darüber, wie du dich ernährst, weil du in einem Ernährungssystem aufgewachsen bist, das dir einfach bestimmte Verhaltensweisen antrainiert hat. Und die hat sich die Industrie ausgedacht.
Dann gehen wir nochmal in die Punkte rein, ne? Also das eine, was macht die Industrie mit uns? Das andere, was macht die Politik mit diesem ganzen Thema Ernährung? Mit dem ersten mal angefangen. Also inwiefern kontrolliert die Lebensmittelindustrie, was wir essen? Ich kann doch schon auch noch einfach selber entscheiden, was ich da im Supermarkt in meinen Einkaufswagen schmeiße und was nicht.
Ein schönes Beispiel, was ich auch in dem Buch diskutiere, ist der Alete Kinderkeks. Damit geht das nämlich los. Ab dem 8. Monat von Alete empfohlen, das ist so ein Keks, da sind schon in der Packung 10 Würfel Zucker drin. Mhm. Für ein 8 Monate altes Baby. Das geht dann weiter mit den ganzen Quetschis und den Fruchtsnacks, die völlig überzuckert sind. Frühstücksflocken, wenn du dann in die Schule kommst und morgens irgendwie deine, I don't know, Kellogg's Frosties in dich reinschaufelst, da ist ja auch purer Zucker drauf. Dann geht es los mit den Softdrinks, den Energydrinks. Und wenn du dann mit 18 als mündiger Verbraucher angeblich im Supermarkt stehst, dann bist du im Prinzip durch eine Jugend und Kindheit gegangen, die eine einzige Quengelzone ist. Die ganze Zeit wirst du irgendwie darauf trainiert, diesen Krams zu dir zu nehmen. Und ja, dann hast du das Gefühl, ich treffe jetzt hier meine freie Entscheidung, aber damit fängt das schon an. Du bist ja total konditioniert auf ein System, was zum Beispiel super süß ist.
Ja, die Lebensmittelindustrie vermarktet und bewirbt ja auch fast ausschließlich ungesunde Produkte, gerade an Kinder. Ne? Foodwatch hat das in zig Marktchecks analysiert. Wofür macht die Lebensmittelindustrie Werbung? ja nicht für Apfel und Paprika, sondern eben für Softdrinks, für Limos, für Energydrinks, für Süßigkeiten und das halt auch ganz gezielt an Kinder. Und das beballert uns von Tag 1 quasi in unserem Leben. Ne?
Genau.
Und dann zu glauben, das hat alles keinen Effekt, ich bin da völlig frei von, das ist schon naiv.
Genau, das fängt ja bei den Rezepturen an. Also natürlich hat diesen, also es ist jetzt nicht irgendein Bäcker, der gesagt hat, na, wie könnte man Kinderkeks machen, so mache ich den jetzt. Mhm. Sondern da werden natürlich etliche Versionen von produziert, die werden dann getestet. Und das, was am meisten Absatz verspricht, sprich, was am meisten gegessen wird und immer Lust auf mehr macht, das wird dann am Ende verkauft. Das geht dann beim Marketing weiter. Das endet noch lange nicht bei der Produktplatzierung im Supermarkt. Was siehst du da eigentlich? Was steht oben? Was steht unten? Was sind diese Störer, die in den Gängen dir immer das eng machen und du willst da mit dem Einkaufswagen durch und es geht nicht? Das sind ja alles Produkte, die dir irgendwie so unterbewusst untergejubelt werden. Deswegen glaube ich, diese Kontrolle, von der wir immer sprechen, das ist eine Illusion. Also natürlich sind wir auch nicht völlig willenlos und liegen quasi da, gehen wie hypnotisiert durch den Supermarkt. Das will ich jetzt auch nicht behaupten.
Ja.
Aber dieser Einfluss ist subtil. Den lässt sich die Industrie hunderte Millionen bis Milliarden kosten. Und dieses Geld würde sie doch nicht ausgeben für Werbung, für Marketing, für all diese Sachen, wenn es nichts bringen würde.
1 Milliarde Euro Werbekosten allein nur für Süßigkeiten. Und wie du sagst, das funktioniert. Sonst würden sie das Geld nicht ausgeben. Da können wir von ausgehen. Und ja, natürlich, ne, eben, keiner zwingt mich, irgendwie diese Produkte zu kaufen, aber es wirkt ganz subtil und ich muss mich halt, und das ist, glaube ich, auch der Punkt, den du auch machst in dem Buch, halt immer wieder dagegen wehren, gegen diese Werbeübermacht, gegen diese Übergriffigkeit auch gegenüber Kindern. Und da ist die Frage, warum wir uns das eigentlich gefallen lassen. Und du sagst ja, es führt eigentlich dazu, anstatt dass wir uns wehren, schämen sich dann ganz viele von uns. Und dein Punkt ist so ein bisschen, wir schämen uns zu viel beim Thema Ernährung und das sollte aufhören.
Ja, es ist einer der Gründe, warum ich, also eigentlich der Hauptgrund, es gibt noch einen anderen, über den reden wir später, aber ein Hauptgrund dafür, warum ich das Buch überhaupt geschrieben habe, weil es mich wirklich fertig macht, wie oft ich das von Leuten höre, aber auch selber erlebe, dass man beim Essen permanent eigentlich ein schlechtes Gewissen hat.
Mhm.
Irgendwie macht man es immer falsch. Und sei es nur, weil man zu viel isst, also deswegen, ich schäme mich auch ganz oft fürs Essen, weil ich das Gefühl habe, jetzt habe ich schon wieder irgendwie die halbe Kekspackung
in mich rein. Oder die Chipstüte ist dann doch leer, eigentlich wollte man nur ein paar nehmen und dann...
Dann ertappe ich mich manchmal dabei, dass ich das versuche sogar noch zu verstecken von meinen engsten Verwandten, sage ich mal, von meiner Familie, weil ich irgendwie, es ist mir unangenehm. Aber dann geht es ja weiter irgendwie, kaufe ich jetzt Bio, kaufe ich nicht Bio, wie ist mit dem Tierwohl? Habe ich jetzt aus der Region gekauft oder wurde das von so wahnsinnig weit hergeschifft, dass ich mich eigentlich auch ein bisschen schlecht fühlen will?
Mhm.
Kaufe ich irgendwie Bananen und denke, ist das jetzt irgendwie, ist auch nicht gut und Kinderarbeit und I don't know. Es liegen halt eigentlich so viele Erwartungen auf unserem Teller. Und ich möchte in diesem Buch zeigen, das ist eine Überforderung, dass wir uns immer die Verantwortung quasi, dass wir die annehmen und sagen, ja, damit muss ich mich jetzt auch noch mit dem Einkaufskorb drum kümmern. So, ich möchte zeigen, das System ist das Problem und das System trifft so viele Vorentscheidungen, dass der richtige Weg durchs Ernährungssystem eigentlich ein Hürdenlauf ist. Und das, finde ich, muss es nicht sein.
Ja, guter Punkt. Ne? Uns Verbraucherinnen und Verbrauchern wird ja ständig eingeredet, dass wir eigentlich verantwortlich sind. Ja, wir sind dafür verantwortlich, uns gesund zu ernähren. Wir sind dafür verantwortlich, tiergerecht einzukaufen, klimafreundlich einzukaufen, möglichst bio einzukaufen, auch wenn es sauteuer ist. Und wir werden da ziemlich alleine gelassen.
Ja, das stimmt. Und jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, warum ist das eigentlich so? Wieso macht denn da keiner was? Weil am Ende würde ich sagen, hey, liebe Politikerinnen und Politiker, wir wählen euch ja nicht ohne Grund. Ihr seid in dieser Position, damit ihr euch um diese Probleme kümmert. Und dann immer nur zu sagen, ja, das muss jetzt der Verbraucher mit dem Einkaufskorb lösen, das, finde ich, grenzt an Arbeitsverweigerung.
Mhm.
Und nun habe ich nicht das Gefühl, dass die Politik generell irgendwie schlechte Menschen sind oder faule Menschen, Stichwort Arbeitsverweigerung, sondern das hat natürlich Gründe. Und ein Grund, über den ich in dem Buch auch viel schreibe, ist der große Einfluss der Lebensmittelindustrie überhaupt auf die Politik. Und das ist so ein bisschen der Teil in dem Buch, wo ich sagen würde, das ist so der Foodwatch Classic, aktualisiert, sozusagen nochmal so eine Art Standardwerk zusammengefasst, wo findet dieser Einfluss denn eigentlich statt? Wo kuscht die Politik auch? Also es gibt das schöne Beispiel mit dem großen Lobby-Einfluss der Fastfood-Industrie, wo ich ein bisschen Recherchen offenlege. So, also den Teil gibt es auf jeden Fall da drin, wo man sieht, die Industrie hat einen großen Anteil.
Und die dann wehrt sich gegen jegliche Regulierung, genau, die irgendwie wehrtut. Ne?
Das erleben wir ja heute, also gerade heute, wo wir das aufnehmen, gibt es die riesen Aufregung um die Zuckersteuer. Weil dann irgendwie geleakt wurde an die Bild-Zeitung, angeblich sollen auch Süßgetränke und Pflanzendrinks und Süßstoffe damit drunter fallen. Und irgendwie gucken alle im Internet so ein bisschen so aus der Wäsche und denken, hä, wie kommt das denn jetzt? Turns out, da ist einfach ein internes Diskussionspapier geleakt worden, um Riesenempörung zu schaffen rund um dieses Thema Zuckersteuer und damit die Politik wieder vom Handeln abzuhalten. Und das ist eigentlich ein schönes Beispiel für das, was ich, der andere große Grund, warum ich das Buch geschrieben habe, ist, dass mich diese wahnsinnige Aufregung übers Essen in der Öffentlichkeit total nervt, weil sie ganz oft dazu führt, dass wir total, ich sag mal, No-Brainer, also so Sachen wie eine Zuckersteuer oder Nutri-Score oder Werbeschranken für Ungesundes an Kinder, dass wir die nicht machen, weil es so eine öffentliche Empörung, fast schon einen Kulturkampf um diese Themen gibt. Und ich würde sagen, das ist das Neue an dem Buch. Das ist die neue Masche der Lebensmittelindustrie, befeuert von Rechten und Rechtsaußenpolitikern, die entdeckt haben, super, rund ums Thema Ernährung kann ich wahnsinnig viel Beef anzetteln und das lenkt von den wesentlichen Fragen ab.
Also die Lebensmittelindustrie wehrt sich mit Händen und Füßen gegen jede Regulierung, die ihr irgendwie wehtut, sei es ein verpflichtender Nutri-Score, sei es Werbeschranken für ungesunde Kinderlebensmittel, sei es Altersgrenzen für Energy-Drinks oder jetzt eben eine Zuckersteuer, eine Limo-Steuer. Das wird total bekämpft. Die Politik macht da auch viel zu wenig. Und stattdessen gibt es so einen, wie du sagst, Kulturkampf ums Essen. Was meinst du damit?
Ich habe erstmal nur festgestellt, das war so der Ausgangspunkt. Meine Güte, gibt das immer viel Streit ums Essen. Und auch manchmal Streit um Sachen, wo ich denke, hä, also Stichwort Fleischverbote. Da will uns irgendjemand das Fleisch verbieten. Und ich habe mir gedacht, wer will euch denn das Fleisch verbieten? Ich finde die gar nicht. So, und dann bin ich auf Recherche gegangen und habe geguckt, wo kommt denn das eigentlich her? Und was ich spannend fand, war, dass ganz oft diese Diskussionen von Rechten und Rechtsaußenpolitikern angestrengt werden. Und man kann richtig so nachverfolgen, ich habe das an einem Beispiel, nämlich der Behauptung, die Grünen wollten uns heimlich Insekten ins Essen mischen.
Na Gott, ja, da erinnern sich, glaube ich, noch einige dran. Das ist eine Riesenaufregung auf einmal, ne? Die Grünen und die EU, die da oben, die wollen uns jetzt Insekten unterjubeln.
Die wollen Insekten unterjubeln. Und jetzt, das ist eine These, die wird von jemandem so, und ich meine das ganz ehrlich, seriösen wie Markus Söder vertreten. Das ist ja ein gestandener Mitte-Politiker. Da steht der größten Volkspartei Europas, wie sie immer, na gut, die CSU nicht, aber sozusagen der konservativen Parteienfamilie in Deutschland mit vor. Das ist ein gewichtiger Politiker. Und der trötet sowas durch die Gegend. Und jetzt kann sich die Frage stellen, wo kommt das her? Und dann stellt man fest, das zeichne ich in dem Buch nach, das ist ein Diskurs, der ganz rechts außen erfunden wurde. Irgendwo im Internet, in obskuren Foren kam irgendwie, ja, die wollen jetzt alle, dass wir Insekten essen. Das ist auch so ein bisschen Verschwörungstheorie damit drin oder Verschwörungsmythos, sagt man ja. Und das schwappt dann so nach und nach in die gesellschaftliche Mitte und vergiftet unsere Diskussion darüber, was eigentlich gute Ernährung ist. Und was mich jetzt wirklich, was für mich so ein Aha-Erlebnis war, den Leuten, die das machen, denen geht das überhaupt nicht ums Essen. Das interessiert die nicht.
Du meinst die Leute, die solche wilden Erzählungen in die Welt setzen, das soll Schnitzel verboten
werden? Also ich sag mal, ein bisschen überspitzt, das Schnitzel ist denen egal. Was die entdeckt haben, ist, Ernährung ist so ein Alltagsthema, da kann ich super Stimmung mitmachen. Da kann irgendwie jeder was mit anfangen. Und wenn ich diese heimlich Insekten ins Essen, Fleisch verbieten, solche Sachen, das berührt irgendwie jeden. Das wird schnell emotional und damit kann ich ganz hervorragend die Gesellschaft spalten. Und es gibt auch ein Strategiepapier von der AfD, wo sie genau sagt, das ist unser Weg zum Sieg. Wir müssen Themen finden, die die Mitte spalten. Und Kulturkämpfe um solche vermeintlich nicht politischen Themen wie Ernährung oder Geschlecht oder was man sich da alles ausdenken kann, die müssen wir schüren, weil das einen Keil treibt in die Mitte und davon profitieren wir. Und das ist mir klar geworden beim Schreiben dieses Buches, dass das unsere ganze Ernährungsdiskussion so vergiftet, dass die eigentlichen Kontrolleure oder die Kontrolleure ist das falsche Wort, also die unsere Lebensmittel kontrollieren, nämlich die Industrie, die sitzt irgendwo in der hinteren Reihe und lacht sich ins Fäustchen.
Ja.
Und ja, schön, was ihr da für einen Kulturkampf aufhört. Ja. Solange wir fein raus sind, alles super.
Ja, spannend. Also na, wir streiten uns dann über solche Phantomdebatten wie Insekten im Essen oder angeblich soll uns das Schnitzel verboten werden. Da zerfleischen wir uns. Und im Hintergrund freuen sich Coca-Cola, Nestle und so weiter, dass wir halt nicht über die Sachen diskutieren, die eigentlich nötig wären. Zuckersteuer, Werbeschranken und so weiter und
ganz
so fort.
Genau.
Ne? Ja, spannend, weil es ist ja auch interessant, diese Spaltung beim Essen oder beim Thema Ernährung, die ist ja eigentlich gar nicht da, sondern wenn man sich, das machst du auch im Buch, die Zahlen mal so genauer anguckt, da ist eigentlich ganz spannend, dass es eine recht breite Mehrheit gibt, die sagt, nö, natürlich will ich nicht erzählt bekommen vom Staat oder von irgendwelchen Verbraucherschützern oder wem auch immer der Regierung, was ich essen soll oder was ich nicht essen soll. Das ist ziemlich klar, das wollen die Leute nicht. Kann ich auch verstehen.
Ja,
will ich auch nicht.
Ich auch nicht, genau.
Das Essen, was ich will. Das wollen die Leute nicht. Aber gleichzeitig gibt es ganz breite Mehrheiten für eine wirkungsvolle Ernährungspolitik und für eine strenge Regulierung der Lebensmittelindustrie.
Genau. Und das ist, glaube ich, am Ende, wie wir da auch rauskommen oder wie wir das vernünftig drehen, zu sagen, natürlich sind die Leute auch wütend. Die Leute sind auch unzufrieden damit, wie es ist. Aber eben eigentlich nicht darüber, dass irgendjemand ihnen das Fleisch verbieten will, sondern die ärgern sich, dass eben beispielsweise Kinder mit Werbung für Ungesundes bombardiert werden. Und dass sie als Eltern quasi das jeden Tag ausfechten müssen, was die Lebensmittelindustrie in die Köpfe ihrer Kinder setzt. Ich finde auch, ehrlich gesagt, das ist was, das macht mich als Vater selber wütend. Und ich kann diesen Ärger nackt vollziehen. Und deswegen erwarte ich verdammt nochmal von der Politik, dass sie mich schützt vor diesen Konzernen, weil die übermächtig sind. Das sind Global Player mit Milliarden Budgets für Marketing. Da bin ich hilflos. Da wünsche ich mir eine Politik, das ist dann keine Bevormundung, sondern eine Befreiung, eine Schutzfunktion. Und das zeigen die Zahlen, genau wie du sagst, das finden die Leute richtig. Da finden sie sich wieder. Und deswegen sind all diese Versuche, das in so eine Bevormundungsrichtung zu drehen, eigentlich nur eine Verdrehung der Tatsachen.
Mhm.
Darum geht es überhaupt.
Ja.
Das hier ist keine Werbeunterbrechung, denn Foodwatch ist unabhängig und steckt nicht mit der Industrie unter einer Decke. Stattdessen finanzieren wir uns aus den Beiträgen unserer vielen tausend Fördermitglieder. Wenn euch unsere Arbeit gefällt, dann würde es uns total helfen, wenn ihr jetzt gleich einfach mal diesen Podcast, diese Folge teilt mit euren Freundinnen und Freunden. Und wenn ihr auch Mitglied werden wollt, umso besser. Die Infos dazu findet ihr in unseren Shownotes.
Also ja, wir sollten uns einfach weniger streiten über solche Ablenkungsmanöver, die dann auch von einem Markus Söder in die Welt gesetzt werden, sondern eher uns mit der Lebensmittelindustrie streiten und die in die Verantwortung nehmen. Und da gibt's, wie gesagt, eine breite Mehrheit für. Ne? Nur mal beispielhaft, 60% der Deutschen wollen eine Limo-Steuer. 87% wollen Altersgrenzen bei Energy-Drinks. 70% wären auch bereit, mehr für Fleisch zu zahlen, wenn das dann bedeutet, dass es den Tieren besser gibt. Also es gibt eigentlich ganz, ganz breite Mehrheiten, um diese Industrie mal an die Kandare zu nehmen.
Genau. Und wo es nicht so breite Mehrheiten gibt, ist eben in der Diskussion, muss ich jetzt vegan leben oder nicht? Ja. Und da kommen wir immer, wir gleiten immer so ab in diese falsche Schiene, uns dann gegenseitig dafür zu beschimpfen, du isst Fleisch. Ah, du Veganer willst mir doch das jetzt diktieren, dass ich kein Fleisch mehr essen darf. Und deswegen finde ich auf eine gewisse Art diese aufgeheizten Ernährungsdiskussionen so total schädlich, weil wir uns in ganz vielen einig sind. Und deswegen, du hattest das in der Anmoderation gesagt, glaube ich, dass Markus Söder mit seinem oh, die Veganer wollen mir das Fleisch klauen und die militante Veganerin, die einige vielleicht kennen, das ist so eine Internetaktivistin, die vor allen Dingen mit Videos von sich Aufsehen macht, wo sie Leute mehr oder weniger wirklich beschimpft, die Fleisch essen als Mörder, als was weiß ich alles. Ich sage aber, das wiegelt doch nur uns Menschen gegeneinander auf, Wobei doch die Gegner, die Lebensmittelindustrie, die lacht sich tot. Dass wir uns jetzt darüber streiten, ist jetzt vegan die richtige Ernährungsweise oder nicht? Da würde ich sagen, das kann jede und jeder für sich selbst entscheiden. Klar ist aber, wir müssen insgesamt als Gesellschaft weniger Fleisch essen. Und dafür braucht es die Politik, um das zu organisieren, damit es den Tieren besser geht, damit die Umwelt nicht so stark unter der Tierproduktion leidet.
Ja, dein Plädoyer, ja, ne? Also anstatt, dass wir uns hier irgendwie gegenseitig ständig in die Haare kriegen darüber, was wir essen oder dass wir uns ständig schämen, weil wir uns irgendwie vielleicht nicht gesund genug ernähren oder weil ich es mir nicht leisten kann, Bio zu kaufen, sagen, lass doch diese Kämpfe mal sein und lass uns stattdessen die wirklich Mächtigen und Einflussreichen ins Visier nehmen. Nestle, Coca-Cola, McDonald's, wie sie alle heißen. Denn ein Punkt, ein Fakt, den du da auch nennst, der ist, glaube ich, vielen nicht bewusst. Ja, wie gefährlich, muss man wirklich so sagen, diese Lebensmittelindustrie wirklich ist.
Ja, der Punkt ist mir tatsächlich erst auch im Schreiben ganz am Ende irgendwie klar geworden, als ich diese Zahlen mal nebeneinander gehalten habe. In Deutschland sterben ähnlich viele Menschen an den Folgen ungesunder Ernährung wie an den Folgen des Rauchens.
Das ist krass, ne? Man muss sich das wirklich überlegen. Wenn man denkt immer, ja Gott, ach, das bisschen Zucker und so, ja, weiß man ja, dass das nicht gesund ist. An ungesunder Ernährung sterben genauso viele Leute wie an Tabak. Die Tabakindustrie, die haben wir aber streng reguliert und die Lebensmittelindustrie darf machen, was sie will.
Genau, ich fand das nämlich dann am Ende des Schreibens, also man kann ja schnell auch schlechte Laune kriegen, wenn man so ein Buch schreibt. Ja. Ich hoffe, das liest man im Buch nicht an. Im Gegenteil, ich habe immer versucht, auch mal so ein bisschen leichtere Stimmung reinzukriegen. Aber natürlich kriegt man irgendwie schlechte Laune. Und dann habe ich mich gefragt, oh Mann, jetzt auch noch die Tabakindustrie. Und dann ist mir aber eingefallen, nee, warte, Chris, das können wir aber auch schön umdrehen. Denn die Tabakindustrie, die haben wir ja sehr erfolgreich zurückgedrängt.
Ja.
Die ganze Sache mit der Werbung fürs Rauchen, die ist deutlich eingeschränkt. Zigaretten sind durch hohe Besteuerung sehr teuer. Kinder werden sehr stark geschützt vor Rauchen. Das alles gibt es für die Ernährungsindustrie, diese Regeln gibt es noch nicht.
Mhm.
Denn was nicht total optimistisch stimmt, ist, wir haben das geschafft als Gesellschaft, die Tabakkonzerne aus unserem Leben sehr weit, ich finde noch nicht weit genug, aber das ist eine andere Diskussion, zurückzudrängen. Also können wir das doch auch mit der Lebensmittelindustrie schaffen. Also sicher nicht morgen, aber das ist im Bereich des Möglichen. Deswegen fand ich das am Ende einen ziemlich ermutigenden Vergleich, der einerseits klar macht, wie schlimm der Einfluss ist und andererseits aber auch zeigt, wir müssen das nicht tatenlos hinnehmen.
Voll. Also ich muss auch sagen, mir macht das persönlich Mut, ne? Weil es ist ja alles noch gar nicht so lange her, wenn man überlegt, dass man irgendwie noch im Büro, in der Bahn, im Restaurant überall rauchen durfte, wirkt aus jetziger Sicht absurd. Und ich habe schon die Hoffnung, dass wir vielleicht in 10 Jahren oder so zurückschauen und denken, ja, weißt du noch, wie die da überall Kinderwerbung machen durften für den letzten Dreck?
Genau.
So, dass wir auch da in der Rückschau irgendwie denken, das war eigentlich echt absurd. Weil, ne, du hast es da, die Zahl, die ist mir auch hängen geblieben. In 1950er Jahren, glaube ich, haben noch 90% aller Männer geraucht.
Ja.
Also eigentlich fast alle haben geraucht. Die Tabakindustrie war überall. Heute sind es irgendwie ungefähr 20% der Männer, die noch rauchen. Also ein Riesenerfolg, die Tabakindustrie da zurückzudrängen. Und wir bei Foodwatch kämpfen weiter dafür, dass es bei der Junkfood-Industrie ähnlich passiert.
Ja.
Vielleicht willst du mal noch so ein bisschen erzählen, wie läuft denn das eigentlich mit so einem Buch veröffentlichen? Also ist ja jetzt im Ullstein Verlag erschienen. Wie macht man das?
Ja, also ich meine, erstmal muss man es ja schreiben. Also das ist ja die schwierige erste Aufgabe. Und tatsächlich war das jetzt auch so und da fand ich jetzt das Team auch cool und da muss ich dir auch nochmal Danke sagen. Ich hatte ja so eine Idee schon länger mit mir rumgetragen. Das müsste mal einer aufschreiben, vielleicht sogar ich. Und dann habt ihr irgendwann gesagt, ja Christian, dann mach es halt auch mal. Red nicht immer nur davon, mach es halt mal. Und dann habe ich relativ kurz entschlossen gesagt, okay Leute, dann müsst ihr hier jetzt ein bisschen mehr Verantwortung tragen, mal für eine Weile, für ein paar Monate. Dann mache ich das jetzt. So, und dann hatten wir ja irgendwann Ende letzten Sommers, also 2025, hatten wir so ein Manuskript.
Also letzten Sommer war letzten das Manuskript, Sommer. Lag das Manuskript schon vor. Auch krass, welche Zeiträume das sind. Ne?
Das ist für eine Kampagnenorganisation, die tagesaktuell irgendwie auch auf Nachrichten reagiert mit Pressemitteilungen, zack, zack. Ist das unfassbar schlimm auszuhalten. zu wissen, oh Gott, das dauert jetzt noch ein Jahr. Na, und dann muss man ja erstmal einen Verlag für sich gewinnen, der überhaupt sagt, okay, das Buch finden wir interessant, das glauben wir, können wir verkaufen. Und heutzutage funktioniert das dann so, man braucht immer erstmal eine Literaturagentin und einen Literaturagenten. Mhm. Da haben wir jetzt relativ schnell, was mich gefreut hat, Elisabeth Ruge gewinnen können. Die ist relativ gut vernetzt und die hat uns dann mit Ullstein in Kontakt gebracht und die waren von Anfang an total super. Also die haben gleich gesagt, wir glauben an das Buch, wir machen das. Und es ist wirklich ein bisschen crazy, aber wir hatten Glück, dass wir es dieses Jahr noch veröffentlichen können, weil die Zeitläufe in der Buchbranche einfach so lange sind, dass wir gerade noch so ins Programm für dieses Jahr mit reingerutscht sind. Sonst wäre es erst 2027 erschienen, was ja auch irgendwie verrückt ist, wenn man es im Sommer 2025 schreibt.
Na ja, krass. Das ist vielleicht auch nochmal ein interessanter Punkt. Wie sind das jetzt? Also das Buch kostet ja Geld.
Mhm.
Verdienst du daran oder wie läuft das?
Nein, also ich bin tatsächlich jetzt in dem Fall, haben wir vereinbart, dass der gesamte Erlös an Foodwatch geht. Also natürlich verdient der Verlag und der Buchhandel da seinen Teil daran, aber alles, was sonst der Autor kriegt, das geht in diesem Fall an Foodwatch. Das heißt, wenn ich jetzt ganz am Ende nochmal, falls wir noch nicht genug geworben haben, nochmal den Werbeblock.
Sag's ruhig nochmal.
Ja, also, jeder Kauf dieses Buches ist am Ende irgendwie auch eine Spende an Foodwatch und wirkt aber doppelt. Weil was wir ja mit dem Buch wollen, ist ja nicht nur, dass Leute eine gute Zeit haben und sich mal ein bisschen im Sessel zurücklehnen mit der Lesebrille und mal ein bisschen lesen. Wir wollen ja eine Debatte anfachen. Je mehr Leute dieses Buch kaufen, über dieses Buch reden, das weiterverbreiten, desto größer wird die Debatte. Denn was mich ja jetzt abseits des Buchschreibens immer mal so fasziniert ist, haben wir eigentlich einen Ernährungsminister? Und wenn ja, was macht der eigentlich?
Ja, vielleicht sollte Alois Reiner dieses Buch auch
genau
lesen.
Genau, ne? wir schicken ihm extra.
Ja,
das machen wir. Er taucht da drin ja auch auf.
Ja, will ja wissen, ja.
Nee, und wir wollen ja eine Debatte anzetteln, dass das so eigentlich nicht weitergeht. Dass wir eine aktive Ernährungspolitik brauchen. Und deswegen freue ich mich über jede und jeden, der das Buch kauft, weiterempfiehlt, weil es eben Foodwatch stärkt und die Debatte stärkt.
Also Bad Food, wie wir die Kontrolle über unsere Ernährung zurückgewinnen, von Chris Mittmann, könnt ihr jetzt überall kaufen. Chris, vielen Dank, dass du da warst.
Ich danke dir.
Und wir bleiben da dran und mal gucken, ob wir in 10, 15 Jahren hier einen Podcast machen und uns freuen, wie wir die Junkfood-Industrie in die Schranken gewiesen haben.
Ja, ich zähle drauf.
So, und damit wie immer noch ganz kurz die gute Nachricht zum Schluss. Was ich cool finde, ab Februar nächsten Jahres dürfen wir alle, darf man in Cafés und Restaurants mit dem eigenen Kaffeebecher oder der eigenen Brotdose hingehen und sich da zum Beispiel einen Kaffee to go abfüllen lassen oder auch Essen zum Mitnehmen. Restaurants und Cafés sind dann dazu verpflichtet, Essen zum Mitnehmen auch in eigenen Dosen oder eigenen Bechern anzubieten. Ich finde, das ist echt cool. Das ist so ein kleiner Schritt, um diesen ganzen Verpackungsmüll Einhalt zu gebieten, aber ich finde das richtig gut. Und Gastronomieketten, die sind dann auch sogar verpflichtet, eigene Mehrwegbecher anzubieten. Also nicht immer nur dieses Plastik- und Pappgeschirr zum Wegwerfen anzubieten. Richtig cool. Und damit tschüss, bis in 2 Wochen. Macht's gut.
Geschmacksverstärker.
Der Foodwatch-Podcast.